Deutschlandfunk Kultur aus der jüdischen Welt mit Miron Tenenberg.
Die Herkunftsforschung und Wiedergutmachung von geraubter NS-Kunst aus jüdischen Haushalten hinkt in Deutschland ganz schön hinterher. Die eigens dafür gegründete Beratende oder Limbach-Kommission ist eigentlich für die Koordinierung von Herkunftsforschung und Wiedergutmachung zuständig. Doch sie schaffte es gerade einmal, 23 Fälle in 20 Jahren zu restituieren. Das soll sich nun ändern. Claudia Roth, unsere Kulturstaatsministerin, hat Reformen angekündigt und in dieser Woche kam dann auch der Kulturausschuss des Bundestages und ein Bund-Länder-Gipfel zusammen, um über dieses Thema zu sprechen. Es wurde eine Verfahrensreform beschlossen. Ein Gesetz ist allerdings noch nicht in Sicht. Vor der Sendung habe ich mit Sonja Lahnstein gesprochen. Sie ist die Initiatorin der Dialogreihe Bridging the Gap vom Verein zur Förderung des Israel-Museums in Jerusalem. Ihre nächste Veranstaltung findet am Freitag in einer Woche in den Hamburger Deichtorhallen statt. Dieses Mal geht es um Otto Dix und den Nationalsozialismus und den aktuellen Blick auf die NS-Raubkunst jüdischer Herkunft. Frau Lahnstein, warum sollte sich eine Sammlung überhaupt darum bemühen, herauszufinden, ob ihre Kunstwerke von jüdischen Menschen geraubt wurden? Damit würde sie doch an der eigenen Verkleinerung mitwirken.
Das ist ja jetzt ein Einzelaspekt. Die größere Geschichte ist, dass der NS-Raub jüdischer Kunst sozusagen ein bisschen in Vergessenheit oder in den Hintergrund geraten ist, weil wir ja die Restitution afrikanischer Kulturgüter im Vordergrund haben. Und die Bemühung ist jetzt, wie so oft bei Holocaust-Opfern oder deren Familien, die schon so betagt sind, dass sie zu ihrem Recht irgendwie noch vielleicht während ihrer Lebenszeit oder der ihr Nachkommen kommen. Und insofern gibt es jetzt die Bemühungen sowohl mit der Kommission der Restitution, auch andere Bemühungen, zum Beispiel des Archivs Lost Art. Und das ist die eine Seite. Die andere Seite ist, dass die Museen selbst schon sehr aktiv sich darum bemühen, die Herkunft ihrer Bilder und Kunstwerke herauszufinden, weil sie ja sonst am Pranger stehen. Und für die privaten Sammler wird der Druck halt eben auch höher. Wir haben aber auch die Erfahrung gemacht, dass viele Sammler einfach wissen wollen, woher ihre Werke stammen. Auch in der Otto-Dix-Ausstellung sind Werke ausgestellt, wo einige der Sammler das zur Verfügung gestellt haben und sich lange schon bemühen, die Herkunft herauszufinden. Das ist eigentlich normal, wenn man etwas Schönes hat. Und wer will schon etwas besitzen, was letztendlich geraubt ist. Und in meisten Fällen gibt es ja dann auch Kompromisse, dass man sich einigt.
Glauben Sie, es steckt ein System dahinter, dass die Restitution gerade in Deutschland so hinterherhinkt?
Das glaube ich nicht. Ich bin selber jüdisch. Meine Familie hat den Holocaust überlebt. Auch gerade nach dem 7. Oktober fühlt man sich noch jüdischer. Was ich aber immer mit gutem Gewissen sagen kann, dass ich glaube, ich lebe in diesem Land wieder in Deutschland, dass die Beschäftigung oder die Verarbeitung, Aufarbeitung der Vergangenheit sehr gute Fortschritte gemacht hat, hier auch. Aber wie so vieles laufen die Dinge sehr langsam und es ist ein sehr schwieriger Prozess. Natürlich gibt es in Deutschland viele dieser Werke. Insofern steht Deutschland auch im Fokus. Aber es gibt, glaube ich, auch Bemühungen, wie Sie ja gerade auch selber die Bemühungen aus dem Kulturausschuss des Bundestages zitiert haben. Also ich würde sagen, Deutschland hinkt hinterher, weil vieles in Deutschland sehr, sehr langsam geht, aber nicht aus Absicht.
Die Dialogreihe Bridging the Gap hat nun in der kommenden Woche die vierte Veranstaltung. Was hat Sie dazu gebracht, diese Dialogreihe ins Leben zu rufen?
Ja, es ist wirklich eine wie ich sagen muss, glaube ich, eine tolle, erfolgreiche Dialogreihe. Kürzlich sind wir sogar vom Kultursenator von Hamburg herausgestellt haben, als eine, die gerade sozusagen in dieser Zeit so wichtig ist. Das Besondere an dieser Reihe ist, dass sie nicht einfach eine abstrakte Reihe ist, sondern am Israel-Museum in Jerusalem im Kristallisationspunkt der Konflikte, auch vor dem 7. Oktober, es ein Kunstprogramm für jüdische und palästinensische Kinder gibt. Das einzige im ganzen Nahen Osten, wo diese Kinder zusammenkommen, die sonst wie auf zwei Planeten in der gleichen Stadt leben. Und dieses Kunstprogramm heißt Bridging the Gap und läuft ununterbrochen seit 35 Jahren. Sogar jetzt, nach dem 7. Oktober, hat es zart wieder angefangen. Das ist ein Wunder. Und wir in Deutschland sagen, wir wollen das bekannt machen. Und wenn es dort funktioniert, wo es am schwierigsten ist, dann muss es auch in Deutschland sozusagen auf einer intellektuellen Ebene funktionieren. Die Reihe hat also, das ist schon die 25. Veranstaltung, am 22. März hat zwei Ziele. Das eine ist tatsächlich unterschiedliche Meinungen zueinander näher bringen und das zweite ist, auf das Programm in Jerusalem hinzuweisen.
Nach dem 7. Oktober haben viele jüdische Menschen auch nochmal ganz anders auf ihr Werk und ihr Leben geschaut, bezogen auf Bridging the Gap. Mit welchen Herausforderungen hatten Sie da zu tun?
Die Herausforderung war jetzt, was Jerusalem betrifft, dass zunächst eine Kriegssituation herrscht, wo unter Kriegsbedingungen zum Beispiel das Museum schließen musste, ihre wertvollste Kunstwerke einpacken, wegstecken, vor möglichen Raketenangriffen verstecken musste, sichern musste. Das zweite ist, dass zum Beispiel Kinder, die sonst mit Bussen abgeholt werden in arabischen Teilen von Ost-Jerusalem und auch in jüdischen Teilen von West-Jerusalem, durch die Sicherheit nicht kommen konnten und dass die Eltern einfach Angst hatten, ihre Kinder da überhaupt irgendwohin auf den Weg zu schicken und dann noch sozusagen zusammenzubringen, jüdisch und arabisch. In Deutschland war die Herausforderung einfach, dass wir jüdische Menschen, aber auch alle, die sich sozusagen mit Israel in irgendeiner Weise befassen, traumatisiert sind auf die eine oder andere Weise. Zum einen gibt es ja einen großen anti-israelischen Bewegung, die halt eben sehr stark allumfassend war. Das heißt, alles, auch Israelis, Juden und alles sozusagen in Geiselhaft nimmt. Und zum anderen ist es natürlich auch ein ganz großer Schock für uns jüdische Menschen nach dem 7. Oktober. Ein Massaker, ein Massenmord an Juden der schlimmsten Art nach dem Holocaust wieder zu erleben. Und das alles zu überwinden, das versuchen wir auch mit unserer Dialogreihe.
Haben Sie zwischenzeitlich auch den Glauben an Dialog verloren?
Nein, das habe ich auf keinen Fall. In Deutschland wird gerne von offenen Debattenräumen gesprochen, gerade in der Kultur- und Kunstszene. Das ist ein ganz schwieriges Pflaster. Aber ich habe sehr viele gute Erfahrungen gemacht und ich sehe es auch, dass unsere Veranstaltungen von ganz unterschiedlichen Menschen besucht werden. Es gibt auch ein großes Bemühen zu verstehen und das ist unser Anliegen, zu verstehen, aufzuklären, zum Beispiel, was ist überhaupt Judentum, jüdische Diaspora. Unsere erste Veranstaltung war jüdische Identitäten in Kunst und die sind alle ausgebucht und auch zum Beispiel hier in Hamburg, wo ich lebe, gibt es inzwischen eine ganz tolle Kooperation mit der HFBK, besonders auch mit dem Präsidenten Martin Köttering, der sich schon in der Vergangenheit mit diesen Themen im Zusammenhang mit der Documenta auseinandersetzen musste. Ich glaube fest an den Dialog, aber der Dialog muss auch ausgeglichen sein. Im Moment sind jüdische, israelische Künstler oder auch Kulturschaffende stark unter Beschuss.
Können Sie verstehen, dass die Kulturstaatsministerin Claudia Roth von jugendlichen Jüdinnen und Juden auf der Eurovision im letzten Jahr ausgebuht wurde?
Wie viel jüdische oder israelische Künstler neulich eine Verfassungsrichterin aus Israel oder die Direktorin des Jüdischen Museums wurde sozusagen nicht nur ausgebuht, sondern zum Schweigen gebracht. Die Kulturstaatsministerin hat eine sehr delikate Balance zu laufen. Also sie muss einerseits natürlich für die Freiheit der Kunst kämpfen, andererseits muss sie sich auch, wenn sie zur Eurovision geht, dem stellen, dass viele Juden in Deutschland einfach das Gefühl haben, dass ihre Anliegen nicht, also nur mit Worten und nicht mit Taten berücksichtigt werden. Die Kulturstaatsministerin ist in Kritik, was die Documenta betrifft, was die Berlinale und andere Dinge betrifft. Ich will ihr nicht absprechen, dass sie sich sehr bemüht, aber ich glaube, da müssten noch ganz andere Impulse kommen. Also Buhn ist erlaubt, die Redefreiheit muss aber auch gesichert werden, auch für Frau Roth.
Können Sie erklären, warum es in Deutschland so ein antisemitisches Problem in der Kunstszene gibt?
Darüber debattiert das ganze Feuilleton im Moment. Ich glaube, es ist eine unheilvolle Mischung zwischen, sagen wir mal, den zurzeit trendigen Dekolonialisierungstheorien, Israel wird als Kolonialstaat verstanden. Es herrscht eine große Unwissenheit darüber, wie es überhaupt zur Entstehung des Staates Israels gekommen ist. Juden werden irgendwie als weiße Kolonialminderheit gesehen. Es gibt traditionell rechtsextremen Antisemitismus, es gibt islamistischen Antisemitismus und es hat schon immer einen linksextremistischen Antisemitismus gegeben und der paart sich jetzt halt mit Woken und anderen Einstellungen und führt dazu, natürlich wird das Ganze jetzt durch den Krieg in Gaza, der ganz fürchterlich viele Zivilopfer verursacht, in Verbindung gebracht. Und dabei wird vergessen, welches Massaker die Hamas an israelischen jüdischen Zivilisten vollbracht hat.
Vielen Dank für das Gespräch. Sonja Lahnstein von der Dialogreihe Bridging the Gap am kommenden Freitag im Auditorium der Halle für Aktuelle Kunst in den Deichtorhallen.